läuft das jetzt überein? Ich würde gerne so anfangen, dass ich zunächst mal vier Bibelzitate einfach unkommentiert vor eure Augen und Ohren stelle. Jeremia 22,3: So spricht der Herr, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden, den Ausländern, Waisen und Witwen, tut keine Gewalt an und übervorteilt sie nicht. Hiob 25,4, genau, funktioniert auch so, vielen Dank. Wie kann aber der Sterbliche gerecht sein vor Gott? Und wie will der rein sein, der von der Frau geboren ist? Also zwei alttestamentliche Stellen. Die eine sagt, Gott will von uns, dass wir Recht und Gerechtigkeit sorgen. Die andere sagt, wie könnt ihr überhaupt gerecht sein? Neues Testament, Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5,20. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Und Römer 3, keiner ist gerecht. Nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Auch da, Jesus fordert uns auf, die bessere Gerechtigkeit zu leben. Und Paulus im Römerbrief, keiner kriegt's hin. Ja, was denn nun? Was denn nun, Gott? Sollen wir gerecht sein, gerecht handeln? Oder können wir es gar nicht? Und wenn du es von uns forderst, dann müssen wir es ja auch umsetzen können. Und wenn es sowieso keiner schaffen kann, dann lass es doch bitte sein, uns aufzufordern. Gerechtigkeit und Gerechtigkeit, ihr Lieben, das ist nicht dasselbe. Welche Gerechtigkeit meinen wir? Mit dem Konferenzthema. Es ist schon ein bisschen schwierig. Ich werde übersetzt von Joe Hartung. Ob man nun Justice oder Justification sagt in Englisch, im Deutschen ist es dasselbe Wort, aber wir haben auch das Wort Rechtfertigung, da kommen wir nachher noch drauf. Klärungsbedarf, verschiedene biblische Bedeutungen, unsere Sprache macht es dann noch einmal wieder anders. Und im heutigen weltanschaulichen Kontext hat es dann auch eine andere Bedeutung als in der Bibel. Vielleicht kennen manche die vier antiken Tugenden, neben Klugheit, Weisheit, Tapferkeit ist Nummer vier Gerechtigkeit. Und unterscheidet man seit Aristoteles, der Blick zurück sei erlaubt, zwischen der zuteilenden, fremdwort distributiven Gerechtigkeit und der ausgleichenden, die also möglichst jedem das Gleiche gibt, der kommutativen Gerechtigkeit. Ich zitiere mal Wikipedia zu dem Begriff. Ich glaube Wikipedia nicht immer, aber hier ist es mal ganz ordentlich neutral. Der Begriff der Gerechtigkeit bezeichnet einen idealen Zustand des sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen, unparteilichen und einforderbaren Ausgleich der Interessen und der Verteilung von Gütern und Chancen zwischen den beteiligten Personen und Gruppen gibt. Als abstrakter Begriff hat der Begriff der Gerechtigkeit in Theorie und Praxis je nach sozialen Zusammenhang und den darin eingenommenen Perspektive unterschiedliche Ausprägungen. Er ist oftmals umstritten. Wie wahr? Er ist oftmals umstritten. Das stimmt. Und man hört aus dieser Definition deutlich ein neuzeitlich emanzipatorisches Verständnis von Gerechtigkeit. Von daher verstehe ich auch, was ich neulich vor ein paar Tagen erst gelesen habe, dass das deutsche Orakel, der legendäre Ex-Kanzler Helmut Schmidt, mit Gerechtigkeit ein Problem hat. In einem Zeitinterview hat er gesagt, mein Glaube an die Gerechtigkeit Gottes hat große Löcher bekommen. Er hat schreckliche Verbrechen geschehen lassen. Das Wort von der Gerechtigkeit Gottes habe ich nie verstehen können. Ich halte es für absurd. Dennoch, sagt er dann weiter, müsse man sich für Gerechtigkeit auf Erden einsetzen. Und nochmal ein Zitat, es ist ein Ziel, das man anstreben muss, das man aber nie vollständig erreichen kann. Nun zur Bibel. Wie ist das in der Bibel? Da gibt es Unterschiede zwischen Alten und Neuen Testament, aber es gibt auch erstaunliche Übereinstimmungen oder Kontinuitäten zwischen Altem und Neuen Testament, wahrscheinlich mehr, als wir normalerweise so denken. Und das sind in meiner Wahrnehmung drei Bedeutungsfelder. Erstens die geschenkte Gerechtigkeit, zweitens die geforderte Gerechtigkeit Drittens die getane, die dankbar getane Gerechtigkeit. Und ich füge dann ganz am Schluss als Ausblick noch kurz ein viertes hinzu, die kommende, die vollkommene Gerechtigkeit. Die ersten drei Ebenen, geschenkte, geforderte, getane, berühren und bedingen einander im Alten und im Neuen Testament sehr. Und deshalb kann ich sie auch nicht einfach der Reihe nach darstellen. Zwar folgen sie so einer heilsgeschichtlichen Linie, lassen sich aber nicht, wie wir das typisch deutsch gerne tun würden, in ein logisches System nacheinander oder untereinander oder übereinander fassen. Im hebräischen Denken, viele wissen das, im biblischen Denken ist alles irgendwie mit allem verknüpft, eben ganzheitlich. Deswegen muss ich anfangen mit 1 und 2 gekoppelt, geschenkte und geforderte Gerechtigkeit. Und tue das mit einem etwas umstrittenen Slogan, den ich gleich noch erklären werde. Erst fördern, dann fordern. Also nicht fördern und fordern, wie in der Hartz-IV-Diskussion und Gesetzgebung, sondern so herum. Das heißt, überall, wo wir in die Bibel hineinschauen, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste, ist das so, dass wir entdecken, Gott schenkt immer zuerst, bevor er etwas fordert. Das war von Beginn an der Schöpfung so. Schon bei Noah, und dann hat er mit dem Volk Israel oder mit Abraham schon vorher einen Bund geschlossen. Er schließt den Bund Gott als stärkerer Partner. Er verpflichtet sich zu Treue, Bewahrung, Segen für sein Volk. Und dann erwartet er als Reaktion auf seine Vorleistung sozusagen von seinen menschlichen Partnern, dass sie sich dementsprechend verhalten. Treue, Gebote halten, Vertrauen, eben auch Gerechtigkeit üben. Ich weiß, das entspricht leider nicht dem oft verbreiteten Bild von Gerechtigkeit und von Gott im Alten Testament. Aber es ist so, Gott hat von Anfang an sich so offenbart. Er hat erst sich offenbart. Er hat erst seine Liebe, seine Zuwendung, seine Begleitung seinem Volk geschenkt. Und dann erwartet er als Reaktion auch die Einhaltung seines Bundes. Diese Fehlform einer gesetzlichen Gerechtigkeit, erst musst du was tun und dann ist Gott auch nett zu dir und gnädig, ist geschichtlich eher eine Spätform des Judentums, und das war vielfach das Gegenüber von Jesus, einer gesetzlichen, formalisierten Gerechtigkeit. Und das hat Jesus ja massiv und mit guten Gründen aus den früheren Zeiten alttestamentlicher Schriften kritisiert. Also, der Grundsatz ist uns vertraut. In der Hartz-IV-Debatte heißt es dann fördern und fordern. Wir stellen es etwas um und sagen, erst fördern, dann auch etwas fordern. Wobei das bei Gott kein Gleichgewicht ist, ich glaube, das ist klar geworden, sondern er gibt immer mehr zuerst, als dass er von uns erwartet. Dann, Gott selber stellt und die Gerechtigkeit selber dar. Er verkörpert, das ist die richtige Zeile, genau, und verwirklicht die Gerechtigkeit. Und da gibt es ganz viele Psalmstellen und viele andere, die das deutlich machen. Anders also als in unserem griechisch-europäischen Kulturraum geht es nicht im Alten Testament primär um eine Gerechtigkeit, die wir tun sollen. Die typisch biblische Denkbewegung ist vielmehr die, das Volk und der Einzelne sollen in ihrem Recht tun und Gerechtigkeit üben, dementsprechend, was Gott ist und was Gott tut. Also Reaktion. Wir sollen auf das reagieren, was Gott uns schon geschenkt hat. So hängen biblisch fördern und fordern zusammen. Auf dieser Grundlage können wir dann auch die oft sehr kritischen Worte vieler Propheten des Alten Testaments verstehen, die die Weitergabe von der empfangenen Gerechtigkeit Gottes erwarten. Dabei hat Gott immer zuerst die Armen, die Unterdrückten, die Schuldigen im Blick. Und er kann richtig zornig werden, und viele Propheten sagen das im Auftrag Gottes so, wenn seine geliebten Bundespartner die Weitergabe der ihnen schon geschenkten Gerechtigkeit verweigern, wenn sie das, was sie bekommen haben, für sich behalten und manchmal am Mitmenschen sogar das Gegenteil tun, nämlich sie ungerecht behandeln, sie unterdrücken, sie benachteiligen. Nicht erst bei den Propheten, schon in der Tora macht Gott die Gerechtigkeit zum Maßstab, nicht nur für sein Volk, sondern für alle. 2. Mose Kapitel 21 bis 23 zum Beispiel: Die wirtschaftlichen Gewinnabsichten von Menschen seines Volkes sollen begrenzt werden zugunsten der Schwachen. Praktisch heißt das zum Beispiel für den Bauer, für den Landwirt: Beim Aberten des Feldes soll immer eine kleine Ecke stehen bleiben an Getreide, damit auch Arme etwas vom Feldertrag abhaben können. Das steht 3. Mose 19, 9. Und die manchmal harte Gerichtsbotschaft der Propheten, ihr Lieben, hat hier ihre Wurzel und ist nicht einfach bloße Sozialkritik. Sie fordert oft ein Doppeltes, nämlich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Das ist wieder so ein Doppelbegriff, wie es ganz viele im Alten Testament und im Neuen Testament gibt, komplementär, einander ergänzend, die eine fruchtbare Spannung miteinander bilden. Und den Unterschied habe ich sehr schön definiert gelesen, einem Buchauszug, den Harald Sommerfeld mir verfügbar gemacht hat, von Brad Jerzak oder Jerzak. Barmherzigkeit ist wie der Krankenwagen, den man am Fuß einer Felskuppe aufstellt, um denen Hilfe zu leisten, die abstürzen. Gerechtigkeit aber umzäunt die Klippe, damit gar nicht erst jemand von ihr abstürzen kann. Oder das Zitat hier: Barmherzigkeit wischt die Tränen von den Augen, Gerechtigkeit fragt, warum weinst du? Brad Jerzak, kannst du mich hören, heißt das Buch. Dieser sehr praktischen Linie folgt Jesus dann auch. In Matthäus 5,20 haben wir eben schon mal zitiert: Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Was will Jesus damit sagen? Es geht nicht ums formale Halten von Regeln, sondern um ein von Gottes Liebe überwundenes Herz, das die umsonst empfangene Gerechtigkeit wieder auslebt für den Mitmenschen. Bei den Pharisäern war es eben so, die haben gesagt, was muss ich tun? Erstens, zweitens, drittens bis 623. Also jedenfalls ein Teil des Pharisäismus, um nicht ungerecht zu sein. Und ihr Herz und die unmittelbare Zuwendung der Barmherzigkeit zum anderen war da irgendwie nicht mehr mit im Spiel. Jesus will also sagen, die dankbare Tat der Liebe. Ich finde das so toll, dass Gott mich liebt. Deswegen kann ich mich meinem Nächsten, der arm, ungerecht behandelt, benachteiligt, unterprivilegiert ist, auch zuwenden. Sie übertrifft die formale oder formelle Gerechtigkeit der Pharisäer. Genau diese Entsprechung betont Jesus ja auch im sogenannten Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, deinem Willen, Kraft und so weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist natürlich streng genommen kein Gebot, sondern es ist eine doppelte Ermöglichung und eine doppelte Ermutigung. Gottesbeziehung und zwischenmenschliches Verhalten sind ein direkter, gelebter Zusammenhang. Zitat von einem deutschen Theologen Hans-Joachim Eckstein: Die bessere Gerechtigkeit ist dasjenige menschliche Verhalten gegenüber Gott und anderen Menschen, das dem Willen Gottes und der Weisung Jesu Christi entspricht. Hans-Joachim Eckstein, wer ist gerecht? Kleines Heftchen, das vielleicht noch heute per Post ankommt, das weiß ich nicht genau, nachbestellt, bei einem Vortrag beim Forum Christ und Politik der Deutschen Evangelischen Allianz und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und wir wissen ja, Jesus lebt es vor, wie der Vater ist. Seine Gerechtigkeit besteht eben nicht darin, dass sie unnachsichtig den Schuldigen bis zur Vergeltung und zur Bestrafung verfolgt, sondern am allerliebsten ist es, so stellt Jesus den Vater uns ja dar, wenn es gelingt, den Sünder zur Umkehr zu bewegen und zur Rückkehr zu Gott. Wir kennen die wunderbaren Gleichnisse Jesu dazu, nicht zuletzt das von den beiden verlorenen Söhnen und dem liebenden Vater. Gott ist also in unseren Augen oftmals inkonsequent. Da kriegt man nicht, was man verdient. Zum Glück, Gott sei Dank. Gott ist inkonsequent. Warum? Aus Liebe. Und vielleicht oder sogar sicher ist Liebe immer inkonsequent. Was ist gerecht? Wir sind damit jetzt schon beim dritten, die dankbar getane Gerechtigkeit. Genau. Die unverdiente Begnadigung Durch Gottes Barmherzigkeit hat eine ebenso bedingungslose Zuwendung zum Nächsten zur Folge. Und wir kennen das alle, diese schwierigen Sachen. Zweite Meile mit einem gehen, wenn er eine bittet, es zu tun. Nicht nur die Jacke, sondern auch den Mantel. Rechte Backe, linke Backe und sogar, du sollst deinen Feind lieben. Das sind nicht Forderungen, die wir irgendwie aus dem hohlen Bauch und eigener Kraft erfüllen sollen, sondern es sind Folgen der empfangenen, geschenkten Gerechtigkeit, die wir von Gott haben. Daraus ergibt sich eine für unsere westliche Erziehung ungewohnte Konsequenz, will ich nochmal betonen. Es gibt nämlich kein an sich gerechtes Tun, sondern es gibt nur etwas, was in Beziehung steht. Die Aussage, ich bin gerecht, nochmal ein Zitat von Hans-Joachim Eckstein, müsste nach alttestamentlichem Verständnis sofort präzisiert werden durch die Frage, wem gegenüber bist du gerecht? Denn die Gerechtigkeit wird hier als Beziehungsbegriff verstanden. Also bitte mal umschalten. Wir meinen immer Gerechtigkeit so zuteilend und alle gleich als Beziehungsbegriff. Wer sagt, dass er verliebt ist, als Beispiel, mag sogleich zurückgefragt werden, in wen? So ist es auch mit der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit. Und dann wäre Ungerechtigkeit nicht nur ein konkretes unmoralisches Verhalten, sondern im Kern eine Verletzung der persönlichen Beziehung. Das gilt zu Gott hin wie zum Nächsten hin. Gerechtigkeit, ein Beziehungsbegriff. Ich hätte gerne, dass wir auf dieser Basis in den nächsten beiden Tagen, heute und morgen, weiter suchen und diskutieren, was Gerechtigkeit dann auch im Mitmenschlichen, im Sozialen, im Gesellschaftlichen und im Politischen bedeutet. Jesus lebte es vor. Die inkonsequente Liebe Gottes. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Das Beste kommt noch. Ja, schon die nächste bitte. Das Beste kommt noch. Die in Christus geschenkte Gerechtigkeit ist nämlich noch ein Schritt weiter. Das wird angedeutet im Alten Testament schon in den Gottesknechtsliedern, vor allem Jesaja 53, wo über den kommenden leidenden Gottesknecht gesagt wird, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Jetzt kommen wir also zu dem, was die Reformatoren wiederentdeckt haben, was Paulus im Römerbrief in Breite entfaltet hat. Er hat das theologisch durchbuchstabiert, die geforderte Gerechtigkeit von Gott als Richter wird im Beziehungsgesetz zu der geschenkten Gerechtigkeit, die Jesus uns erworben hat. Der Grundgedanke, Gott ist und bleibt gerecht, auch im juristischen Sinn, und sein Gericht vollzieht er an Jesus stellvertretend für die Schuldigen, so wie Jesaja es gesehen hatte. Stellvertretender Freispruch der Schuldigen, weil der Unschuldige für uns Schuldige eintritt. Das wissen wir alle, das ist die normale Message von Jesus, aber das nochmal auf den Begriff Gerechtigkeit, wie wir ihn verstehen und auch umsetzen zu beziehen, finde ich sehr wichtig. Es ist schon ein neu gefülltes Verständnis, eine Gerechtigkeit, die von einem Gerechten unverdient auf den Ungerechten übertragen wird. Und es gibt eine einzige Bedingung, damit das passieren kann, nämlich, dass wir das Geschenk annehmen. Vertrauen. Nichts anderes ist nötig, dass wir sagen, so ist es, es glauben. Die Formulierungen im Römerbrief sind manchmal etwas komplex, aber wenn wir es auseinanderpuzzeln, dann ist es so. Die Kernsätze kommen jetzt auch an der Wand hier, Römer 3, 21, 22, die Martin Luther umwarfen und später in ihm und dann auch durch ihn die Reformation auslösten. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Nochmal auf den Punkt gebracht in Vers 26. Gott erweist seine Gerechtigkeit darin, dass er selbst gerecht ist und den an Jesus Glaubenden gerecht macht. Das ist der Spitzensatz des christlichen Glaubens tatsächlich. Und ich möchte ihn wirklich festhalten, das muss ich mir selber sagen, und viele, die in der Seelsorge mit Menschen zu tun haben, wissen das, dass sie es anderen sagen müssen, weil es nämlich hunderte von Versuchungen gibt, das umzudeuten, zu vergessen, und wir müssen es immer wieder denen, die glauben und denen, die glauben möchten, ins Herz hämmern. Denn das hebelt jede Form von eigener Gerechtigkeit aus, die wir vor Gott vorweisen möchten. Das Interessante ist es ja, dass diese Grundversuchung des Menschen, so ein bisschen möchte ich da auch selber was leisten und zu sagen, Gott, ja, das bringe ich jetzt und deswegen musst du doch gnädig mit mir sein, dass die in jeder Frömmigkeitsrichtung, liberal, konservativ, evangelikal, charismatisch, orthodox, irgendwie vorkommt, die Grundversuchung des Menschen. Und es gibt auf der anderen Seite des Spektrums eine andere, für andere Typen den Zweifel, ob ich denn vor Gott wirklich bestehen kann. Mein Lieblingsbuch der letzten Monate, ein Zitat daraus, Martin Schleske, der Klang, einige wissen das schon, dass ich das so liebe, die mächtigsten Bollwerke unserer Seele gegen Gott, nämlich die Selbstgerechtigkeit, die eine Seite, und die Selbstanklage, müssen durch den Geist Gottes in uns überwunden werden. Das tut und das will die Gerechtigkeit Gottes. Für die Bibelforscher und Theologen unter uns, der ganze Aufbau des Römerbriefs macht das ja deutlich. Die Erfahrungen der geschenkten Gerechtigkeit sind die Kapitel 1 bis 8. Dann kommen die Israel-Kapitel 9 bis 11 dazwischen und dann kommen die Kapitel 12 bis 15, wo es um das Tun der Gerechtigkeit geht. Oder theologisch gesagt, aus der Rechtfertigung wächst die Heiligung und nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Aus dem Sein das Tun oder aus dem Indikativ du bist. Der Imperativ, du sollst. Praktisch formuliert, Angenommene nehmen andere an, Geliebte können uneigennützig lieben. Wer Hingabe erfahren hat, gibt sich gerne hin. Aus der Freiheit von der Knechtschaft der Sünde wird die Freiheit für den Dienst an anderen. Ich würde euch gerne ermutigen, an dieser Stelle mal, was wir gestern Abend kurzfristig gestrichen haben, zu tun, in kleinen Fünfergruppen oder so, sich einander zuzuwenden und über die nächsten drei Sätze auf der nächsten Folie miteinander für eine Viertelstunde so ungefähr ins Gespräch zu kommen. Dazu muss ich jetzt ein paar technische Hinweise geben. Es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5 Fluchtwege. Die müssen frei bleiben, sonst geht das hier nicht mit den Gruppen. Ansonsten sind die Stühle aber frei beweglich. Also seid so gut, wendet euch einander zu. Und diese drei Sätze sind eine Gesprächsanregung. Das sind keine unmittelbaren Fragen, sondern einfach eine Anregung. Ich lese sie einmal vor. Nicht wir haben die Gerechtigkeit, sondern sie hat uns. Das ist Eckstein, dann 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und Bill Hybels, wer geistlich wächst, dessen Herz wird dem Herzen Gottes ähnlicher. Und Gottes Herz sorgt sich um Ungerechtigkeit. Einfach ein freier Austausch in kleinen Fünfergruppen. Seien Sie gut, seid so gut, euch einander zuzuwenden und einfach ein paar Eindrücke miteinander auszutauschen. Über die Sprache Deutsch oder Englisch muss man sich dann bitte verständigen. So, darf ich nochmal Aufmerksamkeit haben für einen ganz kurzen Schlussteil? Das Gute an der Konferenz ist, dass wir eine ganze Reihe solcher Phasen haben, wo wir miteinander ins Gespräch kommen und auch Pausen, in denen das möglich ist. Also es kann immer noch an einer anderen Stelle weitergehen, das ist sehr schön. Dann schnappt euch den oder diejenige und redet noch ein bisschen weiter. Ich verzichte jetzt darauf, aus den Gruppen was zu hören und möchte noch einen kurzen Schlussimpuls sagen. Also, dass göttliche Gerechtigkeit und menschliche Gerechtigkeit ein ganz enger Zusammenhang sind und wie das zusammenhängt, ich glaube, das ist einigermaßen deutlich geworden. Wie kriegen wir das nun hin? Wirklich die Umsetzung. Das ist ja immer so die Frage von sich an den eigenen Haaren ziehen oder sonst wie und dann auch wirklich das hinzukriegen, was Gott uns eigentlich schon möglich gemacht hat. Es sollte eigentlich automatisch gehen, geht aber nicht immer ganz automatisch. Paulus gibt uns eine schöne Anleitung, wie das gehen kann. Zieht das, was Gott euch gegeben hat, an. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit. Da steht wieder Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also anziehen, auch wenn es zunächst ein bisschen anstrengend ist. Und in diesen neuen Kleidern, im Alten Testament wird mal vom Mantel der Gerechtigkeit gesprochen, in diesen neuen Kleidern dann mal gehen. Die sind gar nicht so steif und so schwer, wie man vielleicht manchmal denkt, diese Kleider der Gerechtigkeit. Und dieses Anziehen, so wie wir normalerweise ja nicht jeden Tag dasselbe anziehen, sondern ab und zu mal unsere Kleider wechseln oder dann auch wieder dieselben anziehen, das kann jeden Morgen neu geschehen. Oder manchmal auch im Laufe des Tages, dass wir diese Kleidung des neuen Menschen anziehen. Und die Bergpredigt ist es dann auch, auf die wir vorhin schon mal gekommen sind, die den vierten, nur ganz kurzen Punkt jetzt als Ausblick uns gibt, die vollkommene Gerechtigkeit, die kommt noch. Alles, was wir im optimalen Fall tun können, auch im besten Leben mit Jesus und durch den Heiligen Geist inspiriert, bleibt doch vorläufig. Und doch will Gott, dass wir seine Gerechtigkeit ausleben. Und das ist so eine Spannung. Sie wird nie vollkommen umsetzbar sein und doch sollen wir es tun. Die neue Schöpfung wird es erst nach dem Endgericht geben. 2. Petrus 3, 13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Da kommt es wieder. Und dieses Warten ist nicht so das schlaffe, spannungslose sich in den Sessel fallen lassen, sondern im Sinne des alttestamentlichen Harrens, gespannt, empfangen, was Gott hat und ausgerichtet sein auf das, was er durch mich jetzt tun will und mit der Perspektive, das Schönste kommt am Ende dann noch. Eine aktive Wartezeit, in der wir so viel wie möglich von Gottes Gerechtigkeit in dieser Welt umsetzen sollen. Oder besser als umsetzen, würde ich eigentlich das Wort nehmen, hineinleben. Da er in uns lebt, können wir das, was er in uns ist, Christus in uns hineinleben, in unsere Beziehungen, in unsere Welt. Und dann kann man sich natürlich fragen, ist das nicht bei all der Ungerechtigkeit um uns herum nur einer oder ein paar Tropfen auf den heißen Stein, wenn hier 180, 200 Leute bei so einer Konferenz sind, was können die schon bewirken? Ich fand es sehr befreiend zu entdecken bei meiner Beschäftigung mit diesem Thema Gerechtigkeit in der Bibel, dass eine an Jesus orientierte Gerechtigkeit gerade keine heile Welt voraussetzt. Sie gibt vielmehr Anleitung für ein gerechtes Leben einer ungerechten Welt. Und ich empfehle daraufhin mal die Seligpreisung etwa sich anzuschauen oder auch andere Teile der Bergpredigt. Gerechtes Leben in einer ungerechten Welt. Sie orientiert sich, das was wir tun können, orientiert sich nicht an der Gegenleistung der anderen, sondern an der erlebten Erfahrung, ja, Gott hat mich schon angenommen und das darf ich ausleben. Also, alles, was über Gottes Gerechtigkeit zu sagen ist, unsere Antwort durch gerechtes Tun, ich will das zum Schluss gipfeln lassen, einem Satz, den ich für einen der wichtigsten im Neuen Testament halte, den bekannten Satz von Jesus aus der Bergpredigt, durch den wir sozusagen wieder zurückverwiesen werden, zurückgebunden werden auf das, was Gott in uns tut. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Oder nach der neuen evangelistischen Übersetzung, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Ich möchte diesen Vormittagsteil schlicht mit der Frage schließen, wollen wir das glauben? Es geht nicht um die Verpflichtung zu einem Tun, sondern die Frage, willst du das glauben? Willst du das annehmen, diese Gerechtigkeit immer wieder dir zusprechen, in dich hineinnehmen lassen und sie dann leben? Nur auf dieser Basis, das ist unsere tiefe Überzeugung als Vorbereitungsteam, als Ausrichter dieser Konferenz, können wir dann auch aufstehen, ohne dass wir uns selber überfordern, andere überfordern oder in eine ungute Drucksituation oder Gesetzlichkeit kommen. Ich möchte mit dem Gebet schließen. Du bist die Gerechtigkeit, Herr Jesus Christus. Du schenkst uns als denen, die sie nicht verdient haben, die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit, die Annahme bei Gott. Wie wunderbar ist das? Wie großartig! Wir können es nicht schaffen, aber wir müssen es auch nicht schaffen. Und alles, was wir selber tun, das hast letztlich du durch uns getan. Aber dann muss es auch getan werden. Und wir würden gerne dich bitten, Herr, dass wir durchlässig werden für die Gerechtigkeit und Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, die von dir kommt, und sie durch uns als Personen, als Männer und Frauen, die in den Städten engagiert sind, hinfließt zu den anderen Menschen und in die gesellschaftlichen Strukturen und bis hin in die Politik. Und dort dann Impulse deiner Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit überwinden. Wie gut, dass du es durch uns tust. Hilf uns, Herr. Deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen.